allein und verbittert. 6 alte Männer in den Proberäumen dieser Stadt. Sie sinnieren übers Leben und werden mittags selten satt. Und wir träumen gern von damals und erzählen gern, dass alles besser war. Dann holen sie die Streichorchester raus und spielen traurig Kumbaya. Denn heute gibt es wieder Neid und Missgunst. Das Business lässt sich lieben voll allem Hund. Okay, Astra. Okay, Colada. Okay, Podcast. Das ist meine Welt. Und weil Daniel heute krank ist, hat Hauke heute Max am Start. Okay, Astra. Okay, Colada.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 263 Astra Colada Zeit. Es ist der 8. Mai 2025 und ich sitze im Studio der Hebebühne. Nicht mit Daniel Hötmann, weil Daniel Hötmann hat nämlich gedacht, er kann mit Herrenmagazin ganze 3 Tage unterwegs sein und dann am Dienstag noch einen Podcast aufnehmen. Weit gefehlt, denn er liegt mit Fieber. Ich habe so Fieber. Ich bin um 16 Uhr bin ich ins Bett gegangen, bin ich um 20 Uhr aufgewacht und habe dann gemerkt, dass ich keine Lust Fieber habe. Und das ist jetzt aber nichtig, denn ich sitze nicht alleine im Studio, sondern Daniels Vertretung für das heutige Thema Ich, die Musik, die Welt und das Leben. Das mache ich heute mit Max Reckleben.
Einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag und wir trinken Bier.
Wir trinken jetzt schon Bier. Das klingt ja ein bisschen wie ein Max-Giesinger-Song.
Was?
Ich und die Welt, das Leben und...
Das Bier.
Das Bier.
Ah ja, ist es aber nicht. Es ist heute
es
dein
war,
Podcast.
Es war ein unfairer Diss einer längst vergangenen Phase, Jan Böhmermanns Bash-Konzept.
Macht ja auch keinen Spaß mehr, auf die Kleinen zu hauen.
Jan Böhmermann hab ich heute schon witzigerweise thematisiert. Ich rede jetzt nicht so oft über Jan Böhmermann, aber ich habe... und zwar OMR ist ja gerade allgegenwärtig und präsent und...
Du hast deine Wohnung vermietet für 3.000 Euro die Nacht.
Nein, ich habe ja keine, also würde ich das machen, wäre ich so kapitalistisch unterwegs. Na, für die Leute, die da hingehen, da hate ich ja selber schon rum. Es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der das gut findet da.
Die OMR.
Ich frage mich halt, ob das eigentlich nur so ein, Modeding ist, die Scheiße zu finden. Ich war da ja noch nie in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, ob das nur ein Modeding ist, das Kacke zu finden. Oder ob man das wirklich kacke finden muss, weil da nur kack Leute hingehen. Ich weiß es nicht. Und da habe ich darüber nachgedacht, weil gestern schon jemand hier auf dem Konzert hatete. Und heute saß ich bei einem Kaffee mit jemandem und da der traf eine von ihm bekannte Person, die ich nicht kannte. Und diese Person sagte, sie müsse jetzt auf die OMR und sie würde es hassen. Woraufhin die bekannte Person, mit der ich war, sagte, ja, scheiß OMR, da gehe ich niemals hin. Innerhalb von 2 Tagen 3 Leute, die darüber gesprochen haben.
Und jetzt fangen wir auch schon hier an, darüber zu sprechen.
Ja, und jetzt ist es hier. Und in dem Zuge kam ich dann, mein Zirkelschluss war dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie reden alle auch nicht so gut darüber. Warum gibt's das eigentlich? Und dann sagte die Person, ja, weil da so Leute hingehen wie Finn Kliemann. Ist natürlich jetzt, sag ich mal, nicht ganz wertfrei, die Aussage. und da ist mir wieder Jan Böhmermann eingefallen.
Das zählt noch im Jahre 2025 mit Finn Kliemann zu...
Jan Böhmermann hat den ja komplett zerstört.
Ja.
Und das war wahrscheinlich auch nicht fair.
Ob das fair war oder nicht, weiß ich nicht.
Aber der ist zumindest wieder in und auf der OMR. Also es scheint alles vergessen.
Nee, ich glaube, das ist nicht vergessen. Das haben wir schon mal vor zwei Folgen thematisiert, weil Finn Kliemann ja auch gerade in aller Munde ist durch die ARD-Doku, beziehungsweise durch die Doku über ihn. Ich will, dass ihr mich liebt oder ich will, dass ihr mich nicht vergesst, die gerade wieder... on air ist und auch da wieder in aller Munde. Also er bringt sich halt irgendwie immer wieder ins Spiel. Ob es fair damals gewesen ist, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite hat es mich schon angepisst, weil du so einen Saubermann, der Nation. Und das war er ja auch. Und er hat viele Leute ja auch inspiriert, so diesen Way of Life, nicht in Hamburg, nicht Berlin, sondern irgendwo Zeven, ein Hof, alles ist erlaubt, Spielplatz für alles, was 25 bis 35 ist, und war irgendwie Punk.
Aber nicht Land für alle, sondern eben Klimansland.
Genau.
Das ist ja wie Bündnis Sahara Wagenknecht, Alter, da steckt doch der Teufel schon im Namen.
Richtig. Hat niemand gemerkt, dass er ein kleiner Reichsbürger gewesen ist? Nein, das will man nicht so sagen.
Also ich meine, man darf ja hier haten, oder? Darf man so ein bisschen haten in diesem Podcast?
Also du hast so viel haten, wie du es aushältst. Also weil es gibt schon Menschen, die das hören, und manchmal gibt es auch Leute, von denen du denkst, was, du hast diesen Podcast gehört? Und dann bekomme ich so Nachrichten und die fragen, warum hast du das erzählt? Aber... Oh. Das ist gar kein Ding.
Wollen wir nochmal von vorne an?
Ja, auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn du schon mit einem Diss gegen Max Giesinger anfängst, obwohl du mit ihm arbeitest, ist ja...
Ja, ich sag mal so, damit kann am allerbesten Max selber umgehen, weil er ein cooler Typ ist.
Ja.
Und ich habe ja den Zirkelschuss zu Jan Böhmermann vollzogen und auf seine Bash-Kultur. Und die Person, mit der ich vorhin unterwegs war, sagte auch, ich glaube, Jan Böhmermann hat einen Gottkomplex. Der einzige Gott in Bremen ist er. Zumindest der, zumindest bei denjenigen.
Der einzige Gott in Bremen ist er.
Zumindest von denen über 1,90. Das war die Aussage, fand ich gut. Und ich glaube, das, was an Finn Kliman.
Und Otto Rehhagel.
Was an Finn Kliman so hängen geblieben ist, wenn du sagst, das ist immer noch nicht vorbei, ist halt genau dieses Narrativ. Ich glaube, das Ganze wäre gar nicht so wild gewesen, hätte der nicht so auf dicke Hose gemacht in Bezug darauf, dass er der geilste Macker der Erde ist, was Unternehmertum betrifft. Ich glaube, das ist das, was so unglaublich Leute was Leute so wahnsinnig erzürnt hat danach. Weil dieses Narrativ, so ein selbstgerechtes Narrativ, geht so lange gut, wie du es mit echten Inhalten befüllst. Aber wenn dann im Nachhinein der Kartenhaus zusammenfällt, na, das ist ja die absolute Steilvorlage, dass Leute es komplett scheiße finden. Ich weiß ja aber nicht, wie der sich jetzt gerade vermarktet. Ich habe von der Doku heute Morgen auch erst erfahren. Ich werde sie natürlich auf jeden Fall jetzt angucken, was dem ARD ja noch wieder recht gibt. Ne? Ist ja auch auf genug Aufmerksamkeit drauf. Ich weiß ja gar nicht, wie er sich jetzt präsentiert. Ich bin ja ausgestiegen irgendwann.
Ich würde einfach sagen, oder das auch, was sie vor 2 Wochen gesagt hat, ich habe sie nicht zu Ende geguckt, an dem Punkt, als ich da gemerkt habe, diese komplette Doku ist eine reine Vermarktung. Es ist wieder der Versuch einer reinen Vermarktung, und es ist nicht dreidimensional genug. Da steht halt jemand, der sagt auf der einen Seite, ja, das war voll scheiße, was ich halt damals gemacht habe. Und auf der anderen Seite bekommst du, aber das hier ist mein neues Album.
Wirklich?
Ja,
aber so dann ist ja leider alles wie immer.
Dann ist ja leider alles wie immer.
Aber das ist jetzt mal ganz kurz, vielleicht auch wegen OMR, ist das nicht, das ist ja auch nicht Finn Kliman spezifisch, ist das nicht eigentlich immer so?
Dass da Leute sind, die wichtig sind, und dass andere Leute hingehen, die nicht so wichtig sind, und hoffen, dass sie sich im Glanze der so halbwegs wichtigen Leute ergötzen können, damit sie selber wichtig werden. Und dann kommt irgendjemand vorbei, Knossi, mit dem du dann ein Selfie machst und postest den dann auf Instagram, TikTok.
So, nee, was ich dann meine, ist nicht zwangsläufig diese OMR-Geschichte an sich. Wie gesagt, ich habe auch gar keine Ahnung davon, ich war da ja auch noch nie. Sondern ich meine dieses, das ist mein neues Image und hier habe ich deswegen auch noch was zu verkaufen. Ich meine, das kann man ja eigentlich so gesehen niemandem sogar zum Vorwurf machen, weil das ja das Game ist, oder? Ich meine, so funktioniert doch am Ende diese ganze Social-Media-Nummer doch von vorne bis hinten. Ist denn da irgendwer anders? Wahrscheinlich nicht. Du verkaufst ja irgendein Image, irgendeine Reputation, baust du damit auf, um dann am Ende Produkte zu verkaufen. Lass mal runterbrechen. Eigentlich ist es doch genau das. Und das macht ja jeder so.
Ich meine, das machst du doch auch.
Ja, eben.
Du bist ja auch jetzt gerade hier, weil du im Nachhinein ja auch ein...
Aber ich verkaufe keine Produkte mehr.
Ja, natürlich, du verkaufst doch ein Produkt. Du verkaufst doch dich als Produkt, als Castillo, als Mensch, der jetzt gerade Musik macht. Und du gehst doch voll in das Game halt mit hinein, indem du halt versuchst, genügend Reels zu machen und zu posten, damit vielleicht was viral geht oder dass der Song einigermaßen geklickt wird. Aufmerksamkeit.
Ja, also ich würd dir recht geben, dass man deswegen Social Media macht. Aber neben meinem Fall, ich verkaufe ja nicht mehr was. Also, wem soll ich hier was verkaufen? Nee, also ich weiß, also klar.
Also für alle Leute, die Max halt nicht kennen, Max ist Musiker erster Klasse, ein fantastischer Sänger, hat früher bei einer Band gespielt, oder beziehungsweise du hast in vielen Bands gespielt, aber die meiste Aufmerksamkeit eigentlich generiert hat, von 2016 bis 2020?
19.
Bis 2019 war die Band Brett. Gitarrenmusik mit deutschen Texten. Was denn?
Ich sag nur mit Hate.
Mit Gitarrenmusik mit Hate. Ja, aber ja, das Ding ist ja, hast du kein Hate mehr, oder? Wo ist die Wut?
Ja,
wo ist die Wut, Max?
Ja, also vielleicht auch dahingehend, deswegen am Ende kann man das den Leuten gar nicht so in dem Sinne vorwerfen, dass sie dieses perverse Rad von Algorithmen so bedienen. Also wie gesagt, machen ja alle so. Im Zweifel man selber ja auch ein bisschen. Wie gesagt, außer dass ich keine Produkte verkaufe, ich habe ja gar keine mehr. Auf anderen Ebenen, ne, man kann den Leuten das gar nicht mehr vorwerfen. Ich habe fast das Gefühl manchmal, also ich bin jetzt nicht verlegen oder würde sagen, dass ich müde wäre, mich über Dinge aufzuregen, die aufregenswert wären ab und zu mal. Aber bei dem Thema, da bin ich so müde von, da habe ich mich ja auch extrem distanziert. Also auch vom selber machen von diesem Zeug, ne?
Was meinst du selber
so
machen?
Content und Social Media und so. Okay. Weil mich das einfach so müde gemacht hat, dass ich da gar keine richtige, ich habe da gar keine echte Emotion mehr zu, außer, ja, ich habe gar keine echte Emotion mehr dazu. Ich habe das Gefühl, das ist ja für alle gleich.
Ich fühle nichts mehr.
Ich fühle sehr viel, aber ich merke halt, sobald ich, deswegen habe ich auch ehrlicherweise aufgehört, Musik zu machen letztes Jahr. Also das stimmt wirklich, ist eigentlich eine traurige Sache, das zu sagen, dass man das, was man unglaublich liebt, aufgibt, weil es mit einer Sache verbunden ist, die eigentlich ursprünglich damit nicht verwoben ist, wie Social Media, die dich so abtörnt, dass du das eigentliche Ding aufgibst.
Darf ich einmal kurz einklinken und die HörerInnen mitnehmen, die dich nicht kennen? Also ich meinte ja gerade schon, du hast eigentlich von 2015 bis 2019 bei Brett gespielt oder warst Brett mit deinen Jungs. Dann habt ihr aufgehört. Als Brett an sich, habt eine Band gegründet, die Castillo hieß, hat mit der, glaube ich, 2 EPs und ein Album gemacht.
Hm.
Ja. Und bist jetzt immer noch Castillo, aber du bist alleine Castillo.
Ja.
Also du bist von dieser klassischen 4 Boys spielen Klassenfahrt, fahren unfassbar viele Festivals und Tourneen und stoßen sich die Hörner ab zu einer Person geworden, die jetzt alleine Musik macht. Aber eigentlich auch gar nicht mit dem Ziel, was du ja auch gerade gesagt hast, finde ich ja so interessant, dass es ja eigentlich denn auch gar kein Produkt mehr gibt. Weil es gibt keine Platte, es gibt kein Merchandise, es gibt nichts, es gibt nur Content. Das, was man irgendwie auf die Leute loslässt und natürlich die Songs, die man eigentlich hat.
Es gibt eigentlich am Ende nur die Songs, die man so hochlädt. Das ist ja auch das Schöne. Ist ja auch nicht alles Kacke mit so Sachen. Hast irgendeinen Vertrieb und lädst Songs hoch. Und das ist es eigentlich am Ende. Und dann habe ich versucht, was ich meinte, also dass ich jetzt wieder Musik mache, das steht ja auch dahinter. Ich habe jetzt ja wirklich ein ganzes Jahr lang gar keine Musik gemacht. Wie gesagt, weil ich so, das liegt ja, hängt ja auch an mir selber. Das hat ja nichts mit Social Media im ersten Schritt zu tun, sondern damit, dass ich keine Lust dazu habe. Social Media sagt ja nicht, dass ich das machen muss, sondern ich habe das Gefühl, ich muss das machen, damit die Sachen funktionieren. Und dann ist die Frage, was heißt funktionieren und woran hänge ich das auf? Und sicherlich zum Beispiel, als Musiker weißt du ja selber, dass man als Musiker so in einer Branche lebt, in der man ausschließlich an Zahlen gemessen wird und die ganze Zeit für jeden offensichtlich sichtbar sind. Das wäre ja, als ob ein Supermarkt oder ein Kiosk oder ein Einzelhandel jeden Abend seine Umsätze des Tages in sein Schaufenster reinhängt und sagt, guck mal, so gut oder so schlecht war ich heute.
Ach Mensch, Kinderpingui, das ja. Wurde aber gut geklickt.
Guck mal, weißt du, so, das ist ja völlig absurd. Also man ist ja völlig gläsern und an diesem gläsernen Ding, was sich in Zahlen bemessen lässt, können dich alle Leute bewerten. Und das machen ja auch alle. Niemand ist ja verlegen darum im Alltag, andere zu bewerten. Das machen wir sowieso ständig andauernd.
Ja.
Wenn WM ist, sind alle Bundestrainer oder Trainerinnen und wenn gewählt wird, dann sind alle PolitikexpertInnen. Das haben sich vorher, ne, so. Und das ist ja bei Mucke dann eigentlich ein Dauerzustand. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und aus dieser alten Brettzeit, als es noch um was ging, das ist vielleicht nicht gut gesagt, aber als ich, sage ich mal, noch mehr den Traum gelebt habe, dieses auch energetisch, dieses Rock'n'Roll-Leben zu führen, das auch getan habe, da war ich sehr committed und wollte auch unbedingt, dass es immer weitergeht. Ich glaube, wenn man das einmal so richtig inhaliert hat, dieses Gefühl, dann ist das schwer, das wieder rauszukriegen aus sich. Und am Anfang, als wir mit Castillo angefangen haben, einfach Musik zu machen während der Pandemie, in so einem kleinen Raum uns eingeschlossen haben, zu zweit, zu dritt, da ging es eigentlich nur darum, eine gute Zeit zu haben, in einer Zeit, die für die allermeisten Menschen überhaupt nicht gut war. Und trotzdem, interessanterweise, als es dann fertige Songs gab, und wir überlegt haben, dass wir das veröffentlichen, ging wieder dieses Ding an. Das muss bei mir im Kopf, das muss irgendwas erreichen, das muss irgendwas schaffen, ne? Und heutzutage ist das halt ganz klar dann verbunden mit Social Media. Da kommt das dann ins Spiel, das Thema, ne? Du musst das selber vermarkten. Das erwartet jedes Management, jeder A&R, jedes Label, erwartet das von dir, dass du das tust. Und dann habe ich das versucht, mich da reinzubegeben wieder, und ich habe gemerkt, ich habe diesen Drive aber gar nicht mehr. Und ist das so ein energetisches Kreditding? Also auf, du leist dir Energie für eine Sache, für die du keine intrinsische Energie hast. Und das baut halt einfach ab. Und du merkst, du gehst kaputt dabei. So weit, dass ich, wie gesagt, gar keine Mucke mehr machen wollte. Was absurd ist, weil es geht ja eigentlich um Musik und nicht um Social Media. Aber das eine ist auf einmal wichtiger als das andere. Das ist sehr seltsam. Und gerade lerne ich einfach, oder versuche ich zu lernen, Musik zu machen, weil ich die für mich mache.
Hm.
Und in welchem, was, also, und was heißt das eigentlich, wenn ich Musik nur für mich mache? Also, ist es dann anders als vorher? Und so. Und deswegen war es, glaube ich, auch, weil du sagtest, jetzt mache ich das alleine, auch ganz gut für mich, weil so dieses Bandgefühl ist auch sowas, was sich ausgeschlichen hat. Ich kenne immer nur Bands, ich bin so groß geworden, du ja auch. Für uns waren alle unsere Helden und Heldinnen sind irgendwie in Bands gewesen. Das war, ist so ein, so ein Relikt, ne? So eine, so ein, was außer, so eine Reliquie, irgendwie so eine Heilige.
Richtig. Heute ist Donnerstag. Das heißt doch, eigentlich müsste es doch jetzt so abends werden und ich treffe mich mit den Jungs im Bunker.
Ja.
Das machen wir zweimal in der Woche. Entweder schreiben wir was oder wir spielen die alten Songs oder was auch immer halt auch passiert. Oder wir trinken halt einen Kasten Bier. Aber wir treffen uns halt und sind beieinander.
Wir sind eine Band.
Und können halt nach außen sagen, guck mal, wir sind eine Band.
Und diese Urgewalt an Romantik, ne? Die schleicht sich auch schwer aus. Deswegen habe ich das damals dann auch so angefangen, in diesem Projekt so zu fühlen. Das war auch schön, das ist ja also, ne? Aber am Ende muss ich sagen, ist der Weg jetzt dazu gekommen, dass Musik wieder was ganz Persönliches für mich ist, was ich für mich selber erstmal lernen muss wieder und auch klarkriegen muss, weil wir sind nicht mehr 20, auch nicht Mitte 20. Das heißt, wir haben einen ganz anderen energetischen Kosmos und auch andere Verpflichtungen vielleicht. Und das musst du halt erstmal alles vor die Kette kriegen. Und was ist man darin dann noch? Ist man dann überhaupt noch Musiker? Ich habe zum Beispiel letztes Jahr nicht mehr von mir behauptet, ich bin Musiker. Das ist ja auch ein Mindset-Ding.
Hm.
Und jetzt pass auf, jetzt kommt der große Zirkelschluss. Und das ist wahrscheinlich die längste Schlaufe, die jemand in diesem Podcast hier gedreht hat. Zurück zu OMR.
Ja.
Warum ich dann da gar kein Böse bin. Oder warum ich da, was heißt, oder böse sowieso nicht. Warum ich da keine großen Emotionen zu habe. Außer, dass ich manche Sachen halt ein bisschen seltsam finde vielleicht oder befremdlich. Weil die ja einfach nur den konsequenten Weg dann gehen, den man gehen muss, wenn man Produkte verkaufen will. Und nur weil es jetzt vielleicht nicht mehr, zumindest gerade in meinem Leben nicht mein Weg mehr ist, kann ich ja nicht sagen, dass die Idioten sind. Das ist ja Quatsch. Finn Kliemanns Abgang war trotzdem seltsam.
Ja, also zu OMR ist einfach so ein Punkt, wo ich halt merke, normalerweise müsste ich auch da sein. Irgendwas sagt mir, eigentlich müsstest du vom Typ halt auch da sein.
Oh, wofür?
Genau, das ist denn die Frage. Warum? Also irgendetwas in mir, die FOMO oder was auch immer zu mir sagt, es ist ein Happening in Hamburg, warum ist Hauke Horreis nicht da?
Weil es da Bier gibt, meinst du?
Nein, vielleicht, weil ich da niemanden kenne. Vielleicht gehe ich da halt einfach hin und merke, das ist überhaupt gar nicht meine
Ganz
Bubble.
Ganz ehrlich?
Was soll ich da eigentlich?
Ich glaube, du kennst da wirklich fast niemanden. Und das finde ich krass, weil du weißt ja genau so wie ich, wie krass Netzwerke auch in Hamburg funktionieren. Gerade die Bubble, so Mucker-Bubble und so. Und Medien, das ist ja gerne, das gehört schon dazu. Irgendwas mit Medien, Alter. Und da kennt man ja schon viele Leute, aber ich glaube, das ist einfach eine völlig andere Nummer. Also du wirst bestimmt einige influenzende Personen kennen, die da rumschneftern. Das denke ich schon, dass man die so dann erkennt teilweise.
Aber es ist niemals so wie auf dem Reeperbahn-Festival, dass man eine Person 30 Meter entfernt sieht und dann ruft, Felix! Okay! Und die laufen dann aufeinander zu.
Digga!
Und dann ins Kiosk reingehen und auf einmal diesen ganzen Abend miteinander versacken. Das wird da nicht passieren.
Nein, aber das ist wie du sagst, das ist einfach auch nicht unsere Bubble. Ich glaube, das ist einfach was ganz anderes. Also, wie gesagt, ich war ja noch nie da.
Und trotzdem werden da, glaube ich, viele MusikerInnen sein.
Meinst du wirklich?
Ja, glaube ich schon. Weil sie es als wichtig empfinden. Weil sie Musik vielleicht anders sehen. Weil sie jünger sind als wir. Ich denke schon.
Ich weiß es gar nicht.
Also, ich habe in meinem Insta-Verlauf sind ein paar Leute auf der OMR oder suchen immer noch nach OMR-Tickets, wo ich denke, ja, aha.
Die günstigste Kategorie, habe ich heute erfahren, kostet über 500 Euro.
Ja, genau, 500 Euro.
Das ist eine Menge.
Und da kannst du nicht einfach mal in den Kiosk gehen und sagen, da treffen sich alle Leute.
Nee.
Ich spare mir die Karte, das reicht mir, wenn ich hier im Kiosk sitze.
Nee.
So, ha! Ja, ach, ist hier wirklich so, zwei alte, weiße, alte Männer reden vom Krieg und damals war alles besser. Und die neue Generation, das neue Reeperbahn-Festival ist eigentlich,
glaub,
ist eigentlich die OMR. Ist das so?
Nee, die OMR ist voll mit alten weißen Männern. Also das kannst du direkt schminken, weil
Wenn die Hohe Meer ist voll mit alten, weißen Männern.
Natürlich, weil da die gesamte Industrie auch ist. Also, wie gesagt, ohne da gewesen zu sein, das macht ja nur Sinn. Da sind hunderte Millionen vereinte Reichweite in Personen. Also direkte Reichweite auf Zielgruppen.
Ja.
Ohne Streuverlust beim Marketing.
Ja.
Weil die direkt, ne, die haben so eine hohe Glaubwürdigkeit bei ihrer Volkschaft. Wenn da ein Produkt platziert wird, dann haben die eine Riesenkonversion auf das Produkt. Das ist ja das Krasse an Social Media. Auch für, das meine ich mit Leuten, die Produkte verkaufen. Ja, nicht nur Medienprodukte, sondern vor allen Dingen auch also so echte Waren zum Anfassen und so. Deswegen, du wirst da jeden finden. Da ist Porsche. Also ich denke, ich weiß es nicht, lehne mich aus dem Fenster, aber ich sag, da ist Porsche. Da ist
aber
Porsche
auch Müllermilch.
Genauso wie Müllermilch. Also ich glaube, das ist da. Und das sind in den Strukturen, Vertriebsstrukturen und den Industriestrukturen, natürlich sind da ultra viele alte weiße Männer. Also um diesen Umstand wissen wir ja in der Welt, in der wir leben, sexistisch wie sie ist.
Und das Krasse ist eigentlich, dann bezogen auf die Kunst, auf einmal ist nicht mehr der Song dein Payment, sondern deine Reichweite.
Ja, klar.
Es ist unfassbar egal, wie untalentiert du bist. Du musst 150.000 FollowerInnen haben auf
ja
Instagram
nein.
Und ja.
Ja und nein. Es gibt ja beides. Also Wir sehen ja hier in der Hebebühne, wo wir auch gerade sitzen. Ich glaube, das sagst du wahrscheinlich immer, dass ihr hier sitzt, oder? Und
seitdem es die Astra-Stube nicht mehr gibt, sage ich eigentlich immer, dass wir in der Hebebühne sitzen.
Da muss ich nicht sagen, was das ist. Genau, wir sitzen hier in der Hebebühne und wir haben ja hier sehr viele NewcomerInnen. Immer noch, glücklicherweise, was ich sehr schön finde, weil ich das immer finde, das einen schönen Messgrad für das, was so die Kids so bewegt und beschäftigt, also so von Subkultur zu übergehender Mainstream-Kultur, ist das dann, kriegen wir das hier so mit und ich finde das geil, weil man so am Nabel der Zeit ist und auch drüber nachdenken kann. Und die Qualität ist auf jeden Fall, ja, es gibt eine Varianz, sag ich mal.
Aber es gab die Varianz doch schon immer.
Immer. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Das ist nicht, also ich würde sagen, dass es auf Talent nicht mehr ankommt. Talent ist ja auch auf vielfältigen Ebenen messbar. Aber jetzt mal rein auf musikalisches Talent bezogen. Ich erlebe hier teilweise MusikerInnen, die blutjung sind und unfassbar krank sind. Besser als ich jemals war. Und erst recht in dem Alter. Oder als ich jemals gewesen, Präsenz, war bis bin.
Und sein werde.
Und ich glaube, da entsteht auch wieder ganz viel, diese Corona-Zäsur. Ne? Also da musste sich erstmal wieder auch einiges sammeln. Aber da gibt's Leute auf allen Ebenen, die krass gut sind, auch im Techie-Bereich. So, wenn ich sehe, wie junge Menschen, das ist ja das, wo ich jetzt eigentlich hauptsächlich mehr Geld mit verdiene, mit Touring. Technische Dienstleistungen, Produktionsleitungen und sowas. Da sehe ich Leute, die sind blutjung und so krank gut. Bei Lichtdesign, bei im Engineering-Bereich, im Systembereich und so, das ist krass. Also das hat einfach nur Zeit gedauert, weil es denen halt genommen wurde. Genau diese Schnittstelle dieser zwei
Jahre.
Durch
Corona.
Genau. Das ist super verschieden einfach. Aber es gibt auf jeden Fall auch die Beispiele, wo du merkst, es geht nur darum, dass jemand, egal mit was, eine große Gefolgschaft aufgebaut hat. Und dann kommt irgendein A&R von einem Major, und das gibt's halt wirklich, und sagt, ey, du hast doch eine 500.000 Folgende. Wir brauchen irgendein Produkt für dich, das du verkaufen kannst. Willst du Musik machen? Dann machen wir halt Musik. Und dass das natürlich jetzt nicht den absoluten Qualitätsanspruch haben kann, ist auch klar. Aber es gibt halt beides. Und ich finde die Qualitäts, da würde ich mich hinreißen lassen, das zu sagen, die Qualitätsmerkmale sind in den letzten anderthalb Jahren wieder unfassbar gestiegen. Also das sind wirklich gute Sachen.
Findest du? Also ich würde auch sagen ja und nein, weil viel zu oft ich auch in der Situation da bin, genau die gleichen Mechanismen von damals zu haben. Also Soundchecks werden eigentlich als Proben ausgenutzt und du denkst halt einfach nur so, oh, wirklich, da bezahlen jetzt Leute Geld für, alter Schwede. Aber dann siehst du, welcher Künstler oder welche Künstlerin das ist und denkst halt nur, wie kann das 250 Millionen Plays haben. Oder nicht 250 Millionen, aber wie kann das 2,5 Millionen Plays haben? Mhm. Wie funktioniert das? Warum hat diese Person so viele Follower? Warum sitzen da 30, 40 junge Kids vor der Tür und dort steht zwar ein junger Mensch, aber sagen wir mal, meine damalige Lehrerin hat immer gesagt, 20% ist Talent, der Rest ist harte Arbeit.
Ja.
So, und viele ruhen sich dann halt auf diesen 20% aus und du merkst, es kommt aber auch nicht mehr. So, und das hat sich, finde ich, schon geändert, dass die Leute, dieses Untalent. Ich habe mehr das Gefühl gehabt, dass die Menschen dass man sich früher Menschen erspielen musste. Dadurch, dass du gut warst und dass die Leute davon gesprochen haben und weil du halt gut warst oder was anderes gemacht hast. Und ich finde, das hat sich irgendwie ein bisschen gedreht.
Ich glaube aber, diesen Personenkult, losgelöst von den meinetwegen musikalischen Fähigkeiten, gab es auch schon immer. Also, dass Leute halt gefeiert wurden für die Person, die sie waren, für die Message, die sie rausgetragen haben, ob die jetzt politisch war oder, also hauptsächlich politisch, glaube ich. Damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig links gegen rechts, sondern kann ja auch feministisch gewesen sein oder so. Oder in den Hippie-Zeiten Antikrieg und sowas. Da gab es ja auch einfach Galionsfiguren, die hauptsächlich über ihre Message gekommen sind und gar nicht mit ihrem unendlichen Talent aufgefallen sind. Ich würde dir recht geben, dass musikalisches Talent früher ein größerer USP war, aber die Pfade waren noch nicht so ausgetreten. Man konnte halt einfach noch sehr viel mehr Pionierarbeit machen. Und heute kann halt jeder Mensch kann problemlos ein Interface kaufen, sich in einen Raum setzen und mit den ganzen Hilfsmitteln technischer Natur, die ja auch ultra geil sind, sofort Mucke machen und auch mit über 3 Klicks dann über irgendeinen Online-Vertrieb veröffentlichen. Also der ganze Zugang, die ganzen Kanäle zu Zugängen sind ja viel, viel, viel breiter als früher. Früher musstest du irgendwelchen Arschloch-Radio-Promotern einblasen, damit deine scheiß Songs irgendwo gelaufen sind. Ich meine, das ist ja auch keine Welt, in der du leben willst, ne? Vor allen Dingen nicht, wenn, ja, ich, niemand, so. Erst recht nicht als Frau, weil es dann noch krasser sexistisch war. So, da gibt's ja heute einfach schon noch Sachen, die cooler sind. Also ich erwische mich auch manchmal dabei, ich denke, früher war es cooler, auf manchen Ebenen, aber ich glaube, da muss man aufpassen, weil ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt. Wir sind halt groß geworden, wir sind diese komische Bindegeneration zwischen diesen, wir hatten noch diese krassen Bands als Helden aus den 90ern, Anfang 2000ern und kennen das noch und deswegen wollten wir das vor allem noch und haben das noch so im Kopf. Und heute ist Musik aber ganz anders und wird auch ganz anders aufgebaut und zusammengesetzt und verstanden. Und diese Divergenz dazwischen, die macht es halt so Menschen schwieriger, sich damit zu identifizieren. Ich glaube, wenn du junge Menschen dazu befragst, die das gar nicht so kennen, die Sehnsucht danach gar nicht haben, die fühlen das dann auch gar nicht so. Für die ist das, glaube ich, einfach ganz normal.
Weil sie es nicht kennen.
Die kennen das nicht. Und das ist ja okay.
Ja.
Weißt du? Also ich kenne auch keine gregorianischen Superstars aus der Gregorianik, die 28-stimmig gesungen haben. Deswegen brauche ich es auch nicht in meinem Leben. Weißt du, keine Ahnung. Ist nicht mein Ansatz, Mucke machen zu wollen. Vor 2000 Jahren waren die Typen, das war 2000, ist gelogen, aber vor 1000 Jahren waren die Typen der Shit. So.
Ja, ach, keine Ahnung. Ich will auch gar nicht, wir driften so ab. Ich will auch gar nicht so in...
Ja, sorry, das war mit mir übrigens vorprogrammiert. Ja, fucking ADHS.
Wir wollen doch eigentlich bei der OMR bleiben. Nee, aber für... Wir bleiben erstmal du als Gast, aber vermisst du es? Also vermisst du die alte Zeit? Ohne dass du in so eine, vermisst du eigentlich die alte Zeit, früher war alles besser.
In Bezug auf was? Meine alte Zeit oder die generelle alte Zeit?
Die generelle alte Zeit, nein, diese, die Phase vor Corona und die Phase nach Corona. Weil ich finde, Corona ist ein ganz guter Breakpoint zu sagen, ab dahin hat sich halt auch das Business sehentlich verändert.
Fundamental verändert.
Also egal, wirklich. Ob es live oder ob es Studio, will ich nicht sagen, aber Veröffentlichung ist, sich 2020 oder 2019 eine CD in der Hand zu haben, hat sich ganz anders angefühlt als 2023. Ja,
also, heute fühlt sich an wie der größte Fehler deines Lebens, eine CD in der Hand zu halten.
Was ist das eigentlich? Eine CD. So.
Hier wurde Lithium reingepumpt. Scheiße, Alter.
So, aber hast du manchmal das Gefühl, dass du es vermisst? Und so auf wiederkehrend, auch könnte das nicht nochmal so sein wie 2016 bis 2019?
Boah, das ist eine sehr einfach anmutende Frage, die unglaublich kompliziert ist. Eigentlich nicht, weil, also ich finde auch, dass es eine unglaubliche Zäsur war, auch in der Art, wie du selber sagtest, das Business funktioniert heute. Ich mache jetzt hauptsächlich Live-Produktionen, also eigentlich ausschließlich. Und toure damit ganz viel und habe das Privileg, mit tollen jungen KünstlerInnen auch zu arbeiten, an denen ich halt einfach sehe, dass das Leben so oder so immer weitergeht und das ja eigentlich was eine total lebensbejahende, total tolle Botschaft ist. Nur weil ich es, wie gesagt, anders kannte früher, heißt ja nicht, dass es jetzt Kacke ist, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Marlo Groß hat, zum Beispiel, mit dem ich jetzt gerade unterwegs bin, der diesen riesen Hype gerade kreiert, um etwas so Politisches, dass es eigentlich gar nicht erfolgreich sein darf, nach eigentlich Mainstream, gut, Mainstream ist er auch nicht, aber nach so klassischen Maßstäben, weißt du? Nach so klassischen Maßstäben, da sehe ich einfach, es ist alles nicht immer so, wie man das denkt, also so AB-mäßig, ne, oder so Golden Cut oder so goldener Schnitt, so, es stimmt einfach nicht, es ist immer auch anders, von daher denke ich, sich da jetzt, sich da mit der Zeit mitzubewegen und dabei was dabei zu sein, was wieder Wellen erzeugt, Menschen inspiriert, junge Menschen, alte Menschen zusammenbringt, das ist nämlich übrigens auch sehr krass da, ist eine total gemischte Zielgruppe altersmäßig, also auch Generationenverständigung und so. Das ist voll geil. Und das hätte es 2018 bestimmt so nicht gegeben. Weißt du, und deswegen hat jede Zeit einfach ihre Phänomene, die, je nachdem, aus was für einer Bubble du kommst und was für einer Perspektive du drauf guckst, also ich meine, irgendwelche Nazis sind natürlich auch gerade super happy, dass die Welt gerade so ist, wie sie ist. Finde ich jetzt scheiße, aber es gibt andere Sachen, die für mich halt was ganz Wertvolles bedeuten. Deswegen kann ich das nicht so sagen. Ich bin ja auch älter geworden. Weißt du, klar, manchmal, ganz subjektiv, um die Frage vielleicht dahingehend zu beantworten, denke ich manchmal, krass, also es gibt so diese Momente, manchmal gibt es immer noch dieses, ich wäre gern auf einer Bühne oder so.
Also das heißt, wenn du zum Beispiel mixt und hinter Mischpult stehst.
Nee, da gar nicht, da ist alles weg.
Da ist alles weg? Also hast du niemals das Gefühl, dass du, wenn du Menschen auf der Bühne zuschaust, dass du irgendwann dass du irgendwo so ein kleiner Mann in deinem Kopf so mit einem Hammer so Eifersucht, Neid, oh, was wäre wenn, klopf, 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 ich bin da, weißt du noch?
Ich weiß gar nicht, Eifersucht, Neid ist ja eh das größte Thema der Musikindustrie, Neid ist wahrscheinlich das größte Thema für Menschen generell, wenn man ganz ehrlich ist, bisher ist ja überall ständig nur
Neid und Missgunst.
Ja, das ist leider was Schlimmes, was wir in uns tragen. Das ist nicht gut, das hat aber jeder. Aber ja, genau, also wenn ich jetzt FOH mache, wenn ich mische, wenn ich Kunst dabei helfe, draußen geil zu sein, dann mache ich jetzt meine eigene Kunst und das macht mich unglaublich glücklich, da habe ich das überhaupt nicht.
Weil du Teil der Sache bist.
Weil ich Teil der Sache bin und vor allen Dingen, weil ich eine Expertise und Know-how dazu beitrage, was draußen die Sache gelingen lässt auch, ne?
Auch wenn der Fokus nicht auf dich gerichtet ist,
das ist mir scheißegal.
Das ist dir scheißegal.
Das ist mir völlig Bums inzwischen. Das war auch mal am Anfang so, dass man sich erstmal, dass man dem so, auch das musste sich ausschleichen, ne? Wenn du gewohnt bist, dass du Applaus bekommst für das, was du machst, und die Leute dich im Fokus haben, dann ist schon was anderes, Crew zu sein, aber das ging schnell. Aber wenn ich jetzt nur ab und zu mal Konzerte gucke, was mache ich ja selten nur noch, ehrlich gesagt, was schade ist, weil eigentlich geht's ja auch mal darum, einfach Musik zu gucken, wertfrei und so. Aber wenn ich das mache, dann kommt das manchmal, das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich dann neidisch bin. Neidisch wäre ich nur, glaube ich, oder bin ich dann, wenn das Leute sind, die ich kenne, schon lange, bei denen auf einmal was durch die Decke geht. Witzigerweise passiert es dann, weil ich so mal neben denen stand und das war so, dass wir waren so alle zusammen und auf einmal klappt es bei irgendwem und denkst so, scheiße, hätte ich länger dranbleiben müssen, dann wäre jetzt bei mir auch, also irrationaler Quatsch, ne? Also es ist genau das, was nicht gut ist eigentlich. Das muss man dann reflektieren und auch schnell wieder ad acta legen, das macht einen nur unglücklich und verbittert einen. Aber wenn ich so Konzerte gucke, denke ich manchmal, scheiße, das Geilste auf der Welt, ich hab Bock auf einer Bühne zu stehen. Merkt dann aber auch, dass alle Faktoren rundrum, das geht ja noch schnell, ne? Dass alle Faktoren rundrum, da sind wir wieder bei Social Media, bei dem Thema, wie man Produkte verkauft, wie man sich selbst verkaufen muss, dass alle Faktoren rundrum so sind, dass ich das für mich einfach nicht mehr sehe. Also es klingt komisch, aber es ist irgendwie einfach so. Einfach, ich lerne für mich, wie gesagt, Musik zu machen, um es für mich zu machen und nicht für irgendeinen größeren strategischen Plan.
Du bist ja auch Vater geworden.
Das hat auch was damit zu tun. Genau. Gute Überleitung, Marco. Ja, 263 Folgen haben dich geschliffen, du Podcast-Diamant.
Weiß ich doch. Hat das was damit zu tun? Ich meine, wie lange hast du jetzt? 2 Jahre, ne? Fast? 2 Jahre?
Wie lange hast du die schon?
Wann hast du die bestellt? 2 Jahre ist es her, oder?
Ja.
2 Jahre ist es. Hat das was damit zu tun, dass es auch einfach den Fokus weglenkt und vielleicht auch, dass man sagt, ja, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, weil ich dich habe.
Ja, das, was sehr Existenzielles mit dir selber macht, diese Verantwortung, glaube ich, kann niemand bestreiten, der ein Elternteil ist. Und dass das auch was mit deiner Persönlichkeitsstruktur macht und mit den Dingen, die dir wichtig sind, auch nicht. Auf jeden Fall hat das einen großen, großen Einfluss.
Aber auch einen positiven.
Ja, Voll. Also es ist natürlich ein großer Kampf am Anfang, auch mit innerlich, mit deiner eigenen Erwartung ans zum Beispiel bei mir Papi sein. Kannst du ja nicht lernen. Du musst ja wie bei allem erstmal machen. Und wenn du das nicht hast, kannst du dir noch so viel vormachen. Mit dem Anspruch, wie man als Papi ist, und dann das Zweite aber auch, was es mit dir macht in Bezug auf das, was dir vorher halt wichtig war. Also, ich meine, du weißt ja selber, dieses freiheitsliebende Ding, was auch mit diesem Musikmachen, Kunstmachen einhergeht, und dieses einfach sich selbst ausdrücken und sich selbst auch sehr nah sein auf der anderen Seite, muss man natürlich auch sagen, es dreht sich ja dann schon auch sehr viel um sich selber. Das fühlt sich natürlich von sowas extrem verantwortungsaufgeladenem sehr bedroht. Also,
verstehe ich. Würde ich auch ehrlich zugeben. Also ich weiß, dass ich halt auch gerade in meinen Endzwanzigern und Anfang 30ern immer, gerade als es auch bei uns mit der Band halt irgendwie vorangeschritten ist, immer Angst gehabt habe, dass jemand kommt und sagt, ich werde jetzt Vater. Weil das bedroht gerade die Bubble, in der ich mich befinde.
Voll.
Deshalb darf hier keiner Vater werden.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast das in diese beiden Dinge in einer Person vereint. Also sowohl die Erwartung daran, wie du als Vater oder Mami oder wie auch immer sein musst und willst, ne? Das ist ja so Vorstellung von dir selber, und aber gleichzeitig eine Riesenbedrohung deines Gefühls von Freiheit und das, was du in deinem Leben als Mucker sein willst. Das ist schon ein Clash. Also da muss man erstmal heile rauskommen aus der Nummer. Das dauert auf jeden Fall auch, aber ne, deswegen meine, das war schon krass.
Aber trotzdem habe ich dich als jemand kennengelernt, der immer gesagt hat, ich möchte gerne ein Kind haben.
Unbedingt.
So, das trennt uns ja, weil bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich irgendwie jetzt auch den Moment verpasst habe. Und auch.
Willst du jetzt sagen?
Nein, das nicht, aber ich habe mich schon dafür entschieden, kein Kind zu haben.
Das ist doch,
und es ist toll, dass halt so viele Menschen um mich herum so Kids haben, mit denen man so spielen kann, die einen, dann weiß ich nicht. Freue mich schon, wenn dein Kind dann irgendwann so groß und erwachsen ist, dass sie nicht schreien vor mir wegläuft, so. So, aber dann, wenn sie halt weg ist, dann ist es auch wieder gut. Also.
Ja, klar.
So, dann ist es halt okay. Und
ja, aber es ist eher, wie du gerade selber sagtest, eher eine Entscheidung, als etwas zu verpassen, weil, und das ist ja auch super legitim. Nicht jeder Mensch muss Kinder haben, ist dafür ja Quatsch. Und man kann auch wahnsinnig glücklich sein, ohne Kinder zu haben. Man kann auch wahnsinnig unglücklich sein mit Kindern, aber das ist irgendwie, ja. Das ist, da gibt es so viele Faktoren, die man gar nicht sagen kann. Ich bin auf jeden Fall super, super glücklich, Papi zu sein, weil die Persönlichkeitsentwicklung, die es nach sich gezogen hat, auf bestimmten Ebenen, weiß ich jetzt nicht, ob sie notwendig war, das ist vielleicht auch zu groß, aber ich mag mich einfach sehr gern, wenn ich mit meinem Kind bin.
Das ist schön.
Und das ist jetzt nicht der ausschließliche Grund, dass ich Papi bin, das geht ja nicht nur um mich dabei, sondern, also ich habe einfach wahnsinnig gerne eine Tochter und ich finde die total großartig und ich liebe die einfach unglaublich dolle, und es ist dieses Kind immer so gestelzt und hier gibt es glücklicherweise kein Phrasenschwein, das heißt, ich muss nichts bezahlen, aber das ist halt nochmal eine ganz andere, für mich ganz subjektiv, ein ganz anderes Level nochmal von so Liebe, was ich da so entdeckt habe. Liebe hat ja 1000 Fassaden und Shades of Grey, und das war halt nochmal ein neuer Raum, den ich da aufgemacht habe, den ich ja auch nicht kannte, und das hatte ich so gehofft, dass das so ist. Das fühlt sich am Ende auch anders an, als man sich irgendwas vorstellt, aber es ist auf jeden Fall was ganz Neues und was ganz anders Intensives. Und das finde ich total krass. Ich würde keinen Tag mit diesem kleinen Menschen missen wollen, egal wie anstrengend das teilweise ist und wie anstrengend es auch mit mir war und wahrscheinlich auch in Zukunft sein wird. Ich meine, das Ding ist ja, du weißt es ja allein in Bezug auf uns, weißt du, wie wir uns wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren, wie viele Phasen wir in diesen 10 Jahren hatten, als Erwachsene, oh Gott, Erwachsene über uns zu sagen, klingt immer noch falsch, ist das echt
du
komisch?
Alle, ich keine.
Weißt du, wie viele Phasen wir da schon hatten, das heißt, dieser kleine Mensch wird auch noch sehr, sehr viele davon haben, die mich auch herausfordern werden, also man muss am Ball bleiben, sag ich mal, aber wäre auch sonst einfach langweilig.
Ja, wäre langweilig, aber ich bleib mir nochmal da dran, ich meine, von dem, woher du kommst, von diesem freiheitsliebenden Menschen im Business, und ich lüge ja nicht, wenn ich sage, ein Großteil des Hamburger Business weiß, wer du bist. Ob sie dich mögen, ist nochmal die andere Sache, aber hier, ein Großteil des Business kennt dich halt so. Erstens, entweder als Besitzer der Hebebühne oder Betreiber der Hebebühne und zweitens auch als Musiker und auch als Veranstalter und jetzt halt auch in dem Touring-Bereich, in dem du dich jetzt halt gerade befindest. Und trotzdem machst du halt den Schritt zur Familie und auch den Schritt raus aus Hamburg als Stadt, sondern gehst halt in den Speckgürtel aufs Land und lebst da quasi diesen ich habe ein Kind, ich habe ein Haus. Eigentlich all das, vor dem ich mich zumindest gefürchtet habe, als ich 25 gewesen bin.
Ich habe mich wahrscheinlich auch in Phasen sehr davor gefürchtet. Ich habe mich, glaube ich, sogar unmittelbar davor sehr gefürchtet, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß nicht, logische Konsequenz ist falsch. Man kann auch ganz großartig Kinder in der Stadt großziehen. Sehr viele Freundinnen und Freunde, die das tun. Aber irgendwie hat es sich für uns so richtig angefühlt und ich finde es total schön gerade. Auch das möchte ich auf keinen Fall mehr missen in meinem Leben. Also ich brauche das hier alles auch gar nicht so sehr, wie ich dachte, dass ich es brauche. Ist jetzt sehr vage ausgedrückt, was meine ich mit alles? Keine Ahnung, ich wusste selber nicht, was das alles bedeutet. Vielleicht die Möglichkeit zu haben, unterbrochen in eine Kneipe zu gehen. So.
Vermisst du das?
Nein.
Es gibt doch immer noch einen gute Kneipe in York. Oh, da werden wir hier so sagen, ja.
Ja, klar.
Soll ich das rauspiepen, wo du wohnst?
Ja, York ist jetzt nicht schlimm. Ne? Ja, York ist ja riesengroß nicht.
Was gibt's da? Den kleinen Seemann?
Ich weiß nicht was. Also ehrlicherweise, ich war noch nie in meinem Leben in York in der Kneipe.
Traurig. Dabei liebst du doch diese ganzen Dorfkneipen, die aber in der Stadt sind.
Ja, aber da gibt's ja keine. Ja. Auf dem Dorf gibt's keine Dorfkneipen. Die echten Dorfkneipen sind halt in der Stadt. Das ist ja der Gag daran.
Traurig.
Ja, wir suggerieren uns ja nur, das wäre auf dem Dorf auch so, stimmt nicht. Ja, auch das ist vielleicht so ein bisschen, ja, hängt irgendwie wahrscheinlich alles irgendwo auch ein Stück weit zusammen, ne, mit bestimmten Entscheidungen. Und das ist okay. Das ist einfach okay.
Wenn dein 20-jähriges Ich auf dich jetzt gucken könnte, hast du das Gefühl, dass es, zufrieden, enttäuscht oder fragend wäre? Oder
ich sag dir ganz ehrlich, was mein 20-jähriges Ich von mir denken würde, wäre mir ehrlicherweise scheißegal, weil es ein Idiot war. Also das war natürlich völlig übertrieben. Nee, ich fand mein 20-jähriges Ich auch schon ganz cool in manchen Facetten, aber in anderen halt gar nicht. Das beantwortet vielleicht auch im Rückbezug auch nochmal die Frage nach, vermisst du was? Wärst du gerne wieder vor der Pandemie? Ich finde Alter, hau ich heute Phrasen raus. Der Moment ist doch viel geiler als das, was mal irgendwie war. Also ich bin voll gerne da, wo ich jetzt bin. Ich bin voll gerne gerade hier mit dir. Guck mal, wir kennen uns seit 10 Jahren und schätzen und lieben uns. Und das ist doch eine geile Erfolgsgeschichte. Und das ist immer noch so, ich bin voll gerne jetzt hier mit dir. Ich gehe gleich tatsächlich noch in eine Kneipe. Treffe ich mit einem guten Freund, ist doch auch geil. So, also ist alles super. Also es gibt Parameter, die verändern sich. Ne, dieses 2 Tage, also das Stumpfeste der Welt, 2 Tage nach einer Saufen geht einfach nicht mehr. Und auch das, Alter, ist okay. Also ich kann es mir ja nicht aus den Rippen anders leiern. Es ist halt so. Aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich muss wieder 18 sein, damit ich 2 Tage nacheinander saufen kann. Das wäre das auch für eine traurige Perspektive auf mein aktuelles Leben. Ist doch Quatsch.
Schatz, ich hab's entschieden.
Ich bin wieder 18.
Ich bin wieder 18. Für 3 Wochen.
So läuft's halt nicht. Also, was ich mir in letzter Zeit immer öfter frage, ist, wie geht's das halt weiter? Also, was kommt dann noch? Und dann geht man wieder aus dem Moment wieder raus in so ein Zukunftsding. Wobei, Zukunft hat man sich immer gefragt. Wenn ich den Song veröffentliche, dann bin ich wahrscheinlich nächstes Jahr berühmt. Das war ja auch schon so. Also albern, aber immer nach vorne. Aber eher so, was kommt dann jetzt eigentlich noch? So, wie viel weniger Energie hat man irgendwann und so? Also dann ist es irgendwann zu wenig Energie, um bestimmte Sachen zu machen, die man jetzt noch macht und so. Eher sowas.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich weiß
aber
genau,
du hattest das, oder?
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Dieser Song, wenn der läuft, wird er bestimmt ein Radiosong und dann wird das und das passieren.
Also das ist mir in Bezug auf Musik auch egal inzwischen.
Das ist, na, egal ist es nicht. Ich musste, auch das ist irgendwie, dass man diesen Gedanken halt ablegen muss. Und das war auch wirklich 2020, so während der Corona-Phase, während des letzten Albums. Das letzte Album war noch genauso drauf gepolt, wenn dieser Song veröffentlicht wird, dann geht es ins Radio und dann geht's los. Dann wird's passieren. Dann wird das alles wieder größer. Dann watschen wir mit gestärkter Brust aus der Corona-Krise. Zack, Tausenderhalle. So wird das. Ja. So habe ich noch gedacht. So. Und dann diesen Gedanken abzulegen, dass das nicht funktioniert mit einem Song, der dann irgendwie, keine Ahnung, auch 300.000 Plays oder was bekommen hat, aber das ist ja auch nichts. Du guckst da heute drauf und denkst, da ist nichts. Hättest du damals drauf geschaut, so, hey, Gott, 300.000 Leute. Oder 300.000 Mal wurde dein Song gespielt. Alter, Hammer.
Masterride-mäßig immerhin 1.000 Euro, Alter. Wenn so. Du sie nicht jemand anderen gegeben hast.
Nee, ja, andere Geschichte. Aber das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich veröffentliche nur, also manchmal, ich merke jetzt gerade, dass ich Bock wieder habe, etwas Neues zu machen, um mit den Jungs zu arbeiten. Das zum Beispiel. Also zu merken, wir haben jetzt diesen Swing-Kram gemacht und das war eine gute Zeit und das ist total cool. Und haben noch zwei Songs irgendwie aufgenommen und einer davon geht in eine ganz andere Richtung. Und dann merke halt schon wieder, wow, da möchte ich gerne hinarbeiten. Dann ist das Kapitel erstmal gelöst, aber ich möchte gerne mit den Jungs zusammenarbeiten und lass uns ein Album aufnehmen, was voll ernsthaft ist, Richtung Bonobo. Wie können wir miteinander abhängen, 2-3 Tage richtig cool Musik machen? Und darauf freue ich mich dann irgendwie. Und wie es dann nachher am Ende klingt. Und das Release ist mir dann eigentlich, ich will nicht sagen, ist mir nicht egal, aber ich weiß, dass das dann...
Aber dann bist du ja ein Stück weit daran angekommen, was ich versuche zu lernen, dieses Musik für sich selber machen. Also der Prozess des Musikmachens ist wichtiger als das, was am Ende dabei rauskommt. Vor allen Dingen in Bezug auf, was kommt raus beim Veröffentlichen. Also eigentlich ist doch das hier in so einem Raum mit Leuten was machen viel wichtiger und viel geiler als der ganze Scheiß danach. Und vor allen Dingen im Moment, in dem man in diesem Raum mit den Leuten arbeitet, sollte man eigentlich überhaupt nicht an das danach denken. Weißt du? Also wie oft sitzt man irgendwo, schreibt irgendwas und dann sagt man, ach fuck, Alter, das ist nicht hooky genug, das kann ich nicht veröffentlichen, weil dann erreicht es das und das nicht. Ich meine, das ist doch alter Schwede. Ich verstehe das, wenn Leute das machen, aber so wie du es beschreibst, hast du das für dich abgelegt und ich lerne das auch, das für mich abzulegen.
Alles andere kostet halt zu viel. Ich finde auch, na, dann kommen wir wieder immer, wir kommen immer wieder zu OMR. Das würde mich richtig viel Energie kosten, diese 3, 4, 5 Tage. Das würde nicht nur 500 bis 700 Euro kosten, ich kann mich da nirgendwo reinzecken, ich kenne da niemanden, niemand sagt, hier kommt Gästeliste. Es wäre erstens so scheiße teuer, dann wäre ich da, dann wäre ich immer im Zugzwang, oh, ich muss irgendjemanden kennenlernen, oh, ich muss da irgendwo hin. Das würde mich so viel Energie kosten, die ich nicht mehr habe. Also diese Art von Energie habe ich nicht mehr. Ja. So, deshalb auch beim Reeperbahn-Festival irgendwo gemütlich hinsetzen, nur noch mit den Leuten quatschen, die man selber kennt. So hingehen, wo man selber hin will. Vielleicht zu den ein oder anderen Move machen, von dem man glaubt, das gehört einfach zum Business dazu. Aber wenn es halt nicht gut ist, ist auch egal. Aber ich habe nicht mehr die Energie dazu, mich mit Leuten zu unterhalten, weil ich glaube, sie bringen mir irgendetwas.
Nein.
Das ist so. Und das, ich weiß nicht, ob ich das als, früher hatte ich das gehabt.
Natürlich, aber das ist ja, was ich sage. Deswegen will ich auch halt auch nicht mehr 20 sein. Das war gut, 20 zu sein, weil deswegen gibt's mich ja jetzt auch noch. Aber so, das ist sehr, ich glaube, es ist ein Rückschaufehler zu sagen, früher war es besser oder ich war mal besser oder ich hatte mal echte Träume. Also zumindest für mich.
Ich hatte mal echte Träume.
Ich hatte mal echte Träume, mein
Max Freund. Max Reckleben.
Jetzt mache ich Schlager. Weißt du, ich glaube, das ist ein Problem. So, wenn man zu nostalgisch wird. Nostalgie kann manchmal geil sein, aber eher, wenn man Filme oder fremde Musik hört. Manchmal ist es auch schön, alte eigene Musik zu hören. Ich habe letztens meine eigene Platte mal wieder gehört, seit bestimmt 3 Jahren oder so das erste Mal wieder. Und ich habe mich mega gefreut darüber. Und es hat glücklicherweise nicht ausgelöst, Alter, ich muss wieder Rockmusik machen. Das wäre halt traurig gewesen.
Wieso?
Also, vielleicht mache ich es, aber... Aber die Platte war nicht der Grund, warum ich das auf einmal machen wollte. Also eine falsche Sehnsucht oder so.
Aber bist du zufrieden mit dem, was du jetzt machst? Mit dir selbst und mit dem, wie du klingst?
Mit Musik?
Ja.
Voll. Ich habe gesagt, ich mache meinen Scheiß irgendwie für mich. Ich habe interessante Leute getroffen, die ganz andere Ansätze haben. Ich habe mit sehr jungen Leuten gearbeitet, was ich sehr, sehr dolle wollte auch. Weil die, das, ne, da komme ich wieder zurück auf das Thema, die haben einen anderen Zugang zur Mucke, die denken das anders, die fühlen das auch anders, ich kann es nicht präziser sagen, der Produktionsansatz ist anders, als wir das früher gemacht haben, in so einem riesen Studio mit so 1000 Röhren-Amps und alles ist Boutique und stinkt aber und die Hälfte geht nicht, aber es ist teuer und alt, super, so, ich meine, so verbohrt waren wir unterwegs teilweise, es ist heute anders und ich finde das hammeraufregend. Also sowohl den Leuten hier im Laden zuzugucken, wie die ihren Kram machen, als auch selber in diesen Kosmos einzusteigen und solchen Leuten zu arbeiten und zu schreiben. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und am Ende kam halt irgendwie was raus, auf das ich super, also ich bin super stolz darauf. Und also
meine Frage ist aber trotzdem, die darfst du gar nicht so kritisch sehen, aber du sagst auf der einen Seite, du willst deinen eigenen Shit machen. Und auf der anderen Seite sagst du, ich suche mir aber junge Leute, mit denen ich das zusammen produziere. Also trotzdem jemanden, der da ist, um zu produzieren. Das geht ja nicht darum, dass du dir Leute suchst, die den ganzen Technik-Schissel machen, sondern wirklich die halt mit dir ins Songwriting gehen. Warum bleibt es denn trotzdem deins?
Also mit Leuten zu schreiben ist ja eigentlich der Grund, warum ich Musik mache, weil ich Bock habe, mit Leuten was zu kreieren.
Ja.
Klar, man kann auch ganz allein zu Hause sitzen und irgendwie Edwin van Rosen mäßig mit einem billigen Interface seinen Shit einspielen. Und das ist gar nicht wertend gemeint, ist ja super. Das bewegt voll viele Kids, die finden das mega geil und so. Kann man auch machen, also alles ganz allein from the scratch.
Ja.
Aber das bin gar nicht ich. Ich mag mit Leuten und deren kreativen Input arbeiten. Ich bin dann viel besser auch in dem, was ich mache. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man alleine Sachen schreibt oder alleine Dinge einsingt, alleine auf dem Track, dann ist man viel selbst unkritischer und dadurch auch weniger motiviert. Und vielleicht auch dadurch schneller selbstzufrieden oder auch selbstgerechter. Ich bin viel besser in dem, was ich am Ende von mir selber höre, wenn ich mit anderen Leuten und deren Input arbeiten kann. Ich finde das total geil. Das ist genau das, vielleicht auch ein Stück weit das, was ich mit Band früher gut fand. So, weil da ist ja nicht so, dass du in den Raum kommst und sagst, ey, du machst das und du machst das und alles so, wie ich will. Sondern da gibt's 4, 5, 6, je nachdem, wie viele Leute da am Start sind, Menschen mit einem musikalischen Hintergrund, mit Ideen, mit einem Ego, die alle was wollen. Von sich und von der Sache. Und dieses Experiment ist ja total geil. Wenn man das gut auf die Kette kriegt miteinander, dann entsteht da was, mit dem du am Anfang nicht gerechnet hättest, dass das entsteht. Außer vielleicht bei AC/DC, da haben alle mitgerechnet, was der nächste Song ist. Und es ist trotzdem geil. Aber genau, deswegen, ich finde es total geil, das einfließen zu lassen. Und zwar gar nicht, weil ich mir dann erhoffe, dass es dann so und so klingt, weil das wusste ich vorher gar nicht. Sondern, weil ich mir erhoffe, das könnte so und so viel Spaß machen. Und das hat es zum Beispiel getan.
Hast du noch eigentlich Sehnsucht nach Bühne? Also jetzt gerade, wo du da alleine stehst. Mit dir und deinem Album.
Das habe ich ja schon gesagt, eigentlich nicht. Also es kommt manchmal in ganz seltenen Momenten, es wird aber auch immer weniger. Aber alles, was sich damit alles, was rundherum dazugehört, dass man das tut, es fühlt sich so weit weg an, dass das nicht passt. Also klar, ich würde jetzt nicht sagen, ich stelle mich nie wieder auf eine Bühne. Also warum soll ich das auch sagen? Ist ja geil. Aber realistisch gesehen, auch zeitlich mit dem, was ich sonst so mache, wann soll das passieren? Also wirklich, das klingt vielleicht traurig, aber das ist es für mich überhaupt nicht, weil ich so coole Sachen machen darf nebenbei und so viel unterwegs bin und in Projekten involviert bin, die mich auf anderen Ebenen so glücklich machen, dass das auch einfach okay ist. Also ich wüsste gar nicht, wann ich das machen soll. Mich hat letztens mein sehr, sehr guter Freund, mein bester Freund Arti tatsächlich gefragt, du weißt ja, wer redet. Ey, Maxe, wollen wir das auf die Bühne packen? Dann habe ich gesagt, nee, wann denn? Dann hat er gesagt, hast du recht. So, und gut. Und das ist auch okay. Es ist sogar auch was Erleichterndes, weil wenn man immer wenn ich diesen Ding hinterherge, das muss ich irgendwann auf die Bühne tun und mit allem, was dazugehört, Alter, das ist ja wirklich unfassbar viel Arbeit. Etwas zu promoten, dann ein Bühnenprogramm zu arbeiten, MusikerInnen zu finden, die es mit dir spielen, eine Tour zu announcen, die dann auch noch weiter zu bewerben die ganze Zeit. Wow, das ist krank viel Arbeit.
Nebenbei irgendwas in Wiesbaden absagen, weil doch nur 30 Karten verkauft sind.
So, diese ganze Scheiße. Nee.
Kauft mehr Tickets, unterstützt MusikerInnen.
Gerade nicht, Alter. Gerade nicht. Und wer weiß, was ich in 5 Jahren sage, weil irgendwas anders gelaufen ist, aber nö, gerade nicht. Ist okay. Also, musst du ständig auf der Bühne stehen für dich?
Es nervt mich schon, dass ich nicht so oft auf der Bühne stehe, wie ich gerne möchte.
Okay, verstehe ich.
Also das merke ich, das macht mit mir etwas. Das liegt aber auch noch ein bisschen daran, dass ich nicht nur, also für mich halt Musiker bin, sondern auch Bühnenkünstler bin. Und auch relativ viel Theater und Touring gemacht habe und selbst die Zeit, in der ich halt als Lehrer, als Coach gearbeitet habe, war teilweise wie Bühne für mich. So, und da ich halt vieles aus dem ganzen Umfeld nicht mehr mache und so maximal 5 bis 6 Konzerte im Jahr spiele, vielleicht mal ein paar mehr, vielleicht mal ein paar weniger, denke ich schon drüber nach, nicht das Genre zu wechseln, aber mich selbst als Künstler umzudenken. Und das heißt halt, wie sehr hat denn Musik noch als Musik Platz in meinem Bühnenprogramm? Ist das Theater? Ist das Stand-up-Comedy? Ist das Lesung? Ist das irgendetwas in dieser Richtung? Aber ich merke gerade von mir aus, es muss etwas passieren, was nicht bandmäßig ist.
Ja.
So. Und dann kann ich auch zum Beispiel wie dieses Solo-Swing-Projekt, dann sage ich, ey, come on, einmal in Hamburg, jedes Jahr Swing-Party, ganz gemütlich, Nachtspeicher, reicht mir vollkommen aus, gute Leute, total durchdrehen, vielleicht dann damit ein, zwei Festivals spielen von Freundinnen, so, die man halt hat. Und das halt mit der Oatville-Klitsche halt genauso. Und dann ist das für mich okay. Aber für mich als Person, als Künstler merke ich gerade, ich brauche eigentlich noch mehr Bühne. Und egal wie groß die gerade ist, aber meine Frage ist halt nur, mit was?
Mhm.
So. Weil sonst gehe ich kreativ halt ein.
Okay, das verstehe ich. Das ist aber auch genau, so andere, auch nochmal ein anderer Hintergrund und Zugang, ne, dazu.
So, ich brauche auch einen anderen Impuls. Ich arbeite ja auch noch anders mit Publikum. Ich brauche dieses Gefühl, jedes Mal passiert irgendetwas anderes und jedes Mal sprengst du irgendeine Grenze und jedes Mal bist du irgendetwas anderes. So, und das kommt dann halt von der Bühne an sich oder vom Theater eigentlich an sich. Und das vermisse ich halt gerade. Und deshalb ist auch gerade die große Herangehensweise so für mich nach dem Sommer, was ist eigentlich das Ziel, 2026 wieder auf die Bühne zu kommen? Weil mich das total nervt und stört. Und je mehr, oder ich merke halt auch, je weniger ich Kontakt zur Bühne habe, desto mehr verliere ich mich auch selbst. Und das ist traurig. So. Aber ich kann das, also ich kann mit vielen Sachen gut abschließen, aber ich merke, da ist so eine kleine Rose. Die ist wie bei der Schöne und das Biest und es fällt immer so ein Blatt.
Ja, so. Böses Bild, Digga.
Das ist ein richtig böses Bild. So. Und je mehr diese Blätter halt fallen, desto mehr verwandle ich mich halt mehr so zu einem, weiß ich nicht. Je älter ich werde, ich hab immer eher Angst davor, so ein deprimierender Künstler zu sein, der dann so, ja, früher, weißt du.
Naja, das darf nicht passieren. Das meinte ich mit diesem Verbittern, ne?
Und ich kenne so viele davon, auch aus meiner Vergangenheit, als ich 20 gewesen bin, die um mich herum gewesen waren, so Leute, die waren so 40, 45, 50, auch StudiomusikerInnen und so, und die haben uns dann teilweise auch unterstützt, aber da waren halt auch ein, zwei Leute dabei, die liefen immer der Vergangenheit hinterher, weil früher war ja alles so viel geiler. Und es hat mich so unfassbar genervt, dass ich gedacht habe, warum spielt ihr denn in der Coverband? Warum spielt ihr nicht in der Coverband? Ihr macht doch noch mal ein Album. Wenn ihr die ganze Zeit hinterherlauft und sagt, so früher war alles geiler und ja, wenn ich jetzt mir das Album und den Schlagzeuger anhöre, so geil ist das eigentlich gar nicht. Nee, mach besser. Mach selber so. Und die waren so verbittert und das hat mich so angeätzt mit Mitte 20. Und davor habe ich halt Angst, wirklich. Ich habe wirklich davor Angst, so ein alter, verbitterter Musiker zu sein, der hier in der Hebebühne dann irgendwann so mit 50 steht und sich die jungen Leute auf der Bühne anguckt. Das habe ich schon mal ein bisschen geiler gesehen.
Ja, so. Bitterkeit ist wirklich kein guter Lebensratgeber. Lässt sich natürlich super einfach sagen. Es gibt Umstände, die sind wahrscheinlich manchmal so hart und so krass und auf vielen Ebenen so unvorhersehbar, dass man vielleicht keine andere Wahl hat, das manchmal so zu empfinden. Aber ich kann das Bild mega nachvollziehen, weil jeder kennt diese alten zahnlosen Baden, die dann irgendwie scheiße labern und sauer sind.
Aber es sind ja auch immer nur Männer. Das Geile ist, es sind ja immer nur die alten weißen Männer.
Männer, das ist logisch. Das liegt doch in der Natur der Sache.
Und die immer mit der einen gleichen Geschichte kommen, die sie damals erlebt haben.
Ich hab damals mit Stevie Ray Vaughan, Alter. 2001. Digga, da war der schon tot. Na, 2001 muss das gewesen sein.
Du, damals die Red Hot Chili Peppers, die haben hier auch aufgelegt. Ich habe mich zu denen dazugestellt.
Ich war dabei.
Ich war dabei, ne? Und Johnny Lay ist auch noch dazugekommen und dann haben wir richtig
hier. Aber der guckt jetzt nur und ist ein Arschloch geworden.
Das ist genau die. Also
so, aber das, ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich verstehe das mega, was du mit der Bühne meinst für dich. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein anderer Zugang, auch ein anderer Bezug, gerade über das Theaterding und so. Für mich war Bühne auch ganz lang absoluter Horror, blanker Horror, bis ich die Bühne genießen konnte und mich selbst wirklich ernst nehmen konnte.
Da war es schon fast wieder vorbei.
Da war es fast schon wieder vorbei. Das heißt, auch dahingehend, weiß ich nicht, macht mir auch der energetische Aufwand, da mich auch wieder darauf zurechtzufinden, der schreckt mich wahrscheinlich auch schon so ab, dass es für mich gar nicht so eine Notwendigkeit ist, das zu haben. Ich verstehe das bei dir, aber ich glaube, es gibt wirklich so wahnsinnig viele Ebenen und auch künstlerisch für jeden da Zugänge zu finden, ne? Die man nutzen kann, um eben nicht ein verbittertes, dummes Arschloch zu sein. Es darf kein Ziel sein im Leben, ein verbittertes, dummes Arschloch zu werden. Ja. Davon haben wir zu viele auf dieser Welt oder in dieser Republik, das macht keinen Sinn. So,
Die dann sagen, du, ich hatte mal die Möglichkeit, Kanzler zu werden, aber dann haben 18 Leute gegen mich gestimmt.
Aber dann kam, ja genau, Alter. genau solche Leute. Multimillionäre mit Privatfluglizenzen.
Ah, ja.
Aber weißt du, das Geile daran ist, am Ende auch wieder...
Sind alle tot.
Das Geilste ist, am Ende sind wir alle tot, Alter. Keinster gemeinsamer Nenner.
Das ist sicher, und das Bier in der Kneipe.
Das Geilste daran ist doch wirklich, dass diese ganzen Phasen auch jetzt, dass wir die so alle zusammen auch durchleben und jeder sein einzelnes Ding davon hat und dass wir das auch miteinander so teilen können. Und ich glaube, ein großer Punkt auch von Verbitterung ist ja auch, wenn man das ganz alleine für sich macht. Weißt du, wie in so ein alter Gärkessel, wo irgendwann was einfach überkippt und nicht mehr genießbar ist. Und das ist, macht zwar vielleicht sogar noch besoffen, aber kotzen muss man auch sofort von der Scheiße. Weißt du, solange, das ist ja das Wichtige im Austausch miteinander sein. Und ich habe das Gefühl, das ist cool hier auch in Hamburg, auch an der Bubble, die wir jetzt so viel besprochen haben. Das mag ich sehr gern an meiner ganz persönlichen Bubble. Ich kann meine Sorgen, meine Ängste, meine Sehnsüchte, ich kann das loswerden. Ich kann das mit den Leuten besprechen und da gibt es offene Ohren und so. Und auch da nicht wieder so, mehr kannst du halt gar nicht wollen als das. Von daher, it's all okay, bro. Und ich weiß auch, und das ist auch krass, ich weiß das ganz sicher, dass egal, wie sich das gestaltet in den nächsten Jahren, dass wir noch geilen Scheiß machen werden. Weißt du, egal auf welcher Ebene. Ob ich jetzt nochmal Zimmermann werde oder so, und jetzt ist der Rücken zu kaputt für, die müssen echt ganz schön ackern, die Schweine, aber ja. Dann halt Tischler oder so, oder dunkle Drohung an die Hamburger Clublandschaft, vielleicht mache ich noch einen Club. Also keine Ahnung, weißt du, so jetzt mal, witzig gemeint, aber ich vertraue darauf, dass einfach coole Sachen passieren werden. Das war ja bis jetzt auch immer so. Es ist immer irgendwas Cooles passiert. Es sind auch natürlich doofe Sachen passiert, aber es sind auch immer coole Sachen passiert. Und on the long run war die Bilanz bis jetzt hier irgendwie in dem Kosmos immer noch positiv.
Ja, wir sind ja immer noch hier.
Wir sind immer noch da.
Nach 10 Jahren.
Wir sind immer noch da.
Wir sind seit 10 Jahren, sind wir immer noch da. Irgendwie haben wir es da immer noch geschafft.
Ja. Durchgewuselt, nenne ich das auch. Manchmal hast du auch das Gefühl, dass da irgendjemand so dann mal die Tür aufmacht und sagt so, hier, verstehen Sie Spaß? Also, das, was du da jetzt die letzten Jahre gemacht hast, das ist eigentlich gar nicht auf deinem Mist gewachsen. Das haben wir dafür gesorgt.
Das haben wir inszeniert, Alter.
Das haben wir inszeniert. So wie man sich so durchwuselt durchs Leben, das schafft sonst keiner.
Ja, und ich meine, was ist die Alternative? Die Alternative ist etwas, was für dein Leben nicht in Frage käme. Also sowas wie 9-to-5. Und ich werte das gar nicht. Für manche Leute ist das super, aber das ist ja nicht deine Alternative. Zumindest jetzt gerade nicht.
Naja, es geht auch nicht.
Wahrscheinlich geht's nicht.
Und wenn Leute das da draußen hören, dann tut mir leid, aber das ist so, ja, wir müssen jetzt hier alle anpacken, damit wir hier mal ordentlich arbeiten und die Deutschen arbeiten halt so wenig. Und würde ich sagen, so, no way, Digga, ich arbeite mehr als, keine Ahnung, 40 Stunden die Woche. So, aber halt anders.
Und solange es halt aus dir rauskommt und sich richtig anfühlt, dass der Weg, dann muss man das machen.
Ja, ich habe zum Beispiel ein Familienmitglied gehabt, das nicht anerkannt hat, dass ich bei der Arbeit Spaß habe. Der hat ja Spaß bei der Arbeit.
Wie traurig ist das Bild, Mann.
So, wirklich, wie traurig ist das Bild, dass
Arbeiten ist nur, wenn sich's scheiße anfühlt.
Richtig. Fuck, wenn du mit einem kaputten Rücken nach Hause kommst und sagst, alles scheiße.
Und dann Korn saufen musst, um es auszuhalten. Das ist Arbeit. Ja, so. Ich sag dir, es gibt bestimmt sehr viele Menschen, die es so empfinden. Es tut mir wahnsinnig leid, aber das ist natürlich keine gute Perspektive fürs Leben, sag ich mal.
Richtig. Und man kann ja in allem froh sein. So, also man kann ja mit so viel Kleinigkeiten kann man froh sein. Ich war ja letztes Jahr im Loki-Schmidt-Garten und habe Produktionsleitungen gemacht für den Christmas-Garten und habe die ganzen GärtnerInnen halt dort kennengelernt und habe halt gemerkt, wow, das kann, glaube ich, echt glücklich machen, voll, im Herzen von Hamburg in so einem wunderschönen botanischen Garten einfach nur Gärtnerin zu sein, ja, das 5 Tage die Woche zu machen und dann gemütlich nach Hause zu fahren und einen Joint zu rauchen und die ganze Zeit vorher.
Du,
das sind so, so super Typen und Bild mit Frauen
dem,
am
das
Start.
Das Bild mit dem Tischler war jetzt gar nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern ich finde das wirklich total befriedigend. Ich finde Handwerk auch ultra geil. Ich habe keine Ahnung, ich habe ewig nicht mehr mit ihm gesprochen, aber jetzt Gerrit Disaster beispielsweise, der macht ja auch gerade eine Ausbildung. Ich weiß auch irgendwann mit Holz. Nicht irgendwann mit Medien, sondern irgendwann mit Holz.
Der macht eine Ausbildung neben seiner Musik, oder wie?
Weißt du das nicht?
Nee. Darfst du das hier im Podcast erzählen?
Natürlich, das sagt er, redet er ja ganz öffentlich drüber.
Hat er denn einen neuen TikTok-Channel, wo Gerrit baut Möbel oder so?
Ich weiß ja nicht genau, was es war, ich hab's vergessen. Ich glaube, es ist, ich sag jetzt einfach, ich sag, der ist Tischler.
Ich sag, der ist Schreiner. Ich dachte, der macht Kfz.
Der macht Kfz, Alter. Nee, ich glaube, er hat mit Holz so.
Autotuner.
Ich weiß jetzt nicht, ob der damit glücklich ist, weil ich habe, wie gesagt, lange nicht mit dem geredet, aber das Bild von außen ist doch hammerromantisch, weil das ist halt, Jetzt kommen ja die alten Dad-Vibes raus. Das ist halt was Handfestes. Nee, aber das ist nur dieses, das ist so gestalterisch und das kommt ja auch aus, also das ist ja sowas, also ich bin sehr praktisch veranlagt im Sinne von, wenn ich nicht merke, dass was passiert und das nicht sehen kann, werde ich unglücklich. Und wenn ich ein Stück mit Holz arbeite, ein Tisch baue, ein Möbelstück, weißt du auch, wie wir hier gebastelt haben im Laden, das ist die befriedigendste Nummer der Erde. Ich finde das so geil. Deswegen kann ich auch beim Gärtnerbeispiel verstehen, dass Leute das total gut finden. Ja, vielleicht muss ich einfach, fuck, vielleicht muss ich Gärtner werden.
Regleben.
Gärtner.
Gartenlandschaftsbau. Ich setz ihn die Steine.
Ist, glaube ich, auch ein absoluter Knochenjob, ehrlich gesagt. Aber ja.
Ja. Ey, Diggi, wir haben die Stunde erreicht.
Das war schon eine Stunde?
Das war schon eine Stunde.
Hat sich länger angefühlt? Nein, Quatsch.
Ich habe das Gefühl, wir haben ich habe schon ewig nicht mehr so lange in einem geschlossenen Raum mit dir gesprochen.
Ja.
Das geht halt auch gar nicht, weil dein ADHS ist halt so schlimm. Du hast nicht mal einmal dein Handy angefasst. Ich bin
Nein,
richtig stolz.
Nein, das lerne ich auch tatsächlich in letzter Zeit auch sehr viel. Boah, die Dinge hat mich im Griff, Alter.
Die ist so im Griff. Nicht einmal dein Handy angefasst, nicht einmal kurz rausgegangen. Ich habe kurz gesehen, als dir die Person reingekommen ist, die irgendwas fragen wollte, dass du, ja, ich komme gleich runter. So ein ganz komischer Move, aber ich habe dich lange nicht mehr so aufgeräumt gesehen und gehört wie jetzt. Muss ich jetzt so, das gebe ich mal als Kompliment.
Danke, Hockey. Es war sehr schön, dass wir das miteinander hatten. Das war ja auch deine Idee eigentlich, dass wir mal ein bisschen miteinander, ne, du weißt.
Richtig. Ein bisschen miteinander intim werden und 400 Leute hören zu.
Klingt nach Pornhub. Let's go.
Gut.
Und als abschließendes Wort sage ich, Hauke, die Leber wächst mit ihren Aufgaben.
Nee, als abschließendes Wort kannst du einen Song auf unsere Astrakulade Nacht Asyl Playlist packen, die es auf Spotify zu hören gibt.
Muss ich das jetzt sagen?
Ja, dann kann man das so auch reinschneiden.
Ich möchte von
Clayrow.
Möchte ich den Song, den Glue Song, Glue wie Kleber, den Glue Song möchte ich bitte da dann sagen.
Dann sag nochmal, wie heißt dein aktueller Song, den du gerade raushaust?
Ah, mein aktueller Song heißt Streiten.
Streiten, genau, Streiten. Das ist mit dem Cover, wo man dir so ein bisschen Blut ins Gesicht geschmiert hat. Ne?
Du hast mich gehauen vorher.
Ja, du weißt es noch, was ich gehauen habe.
War scheiße in dem Moment, da muss man was Gutes draus machen.
Richtig. Du hast mich geschlagen.
Wir machen ein Foto jetzt, du Penner.
Richtig.
Das wird mein neues Cover.
Gut, packen wir da rauf. Und ansonsten, sage ich, wir hören uns nächste Woche wieder mit Daniel Hüttmann am Apparat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Max Reckleben.
Daniel Hüttmann am Bass.
Bei Castillo. Und genau, wenn ihr Max Reckleben hören wollt, dann könnt ihr es entweder in der alten Zeit mit Brett machen. Da gibt es noch alle Alben.
Jetzt verkaufst du mich ja, Alter.
Ja, und dann mit Castillo. Mit allem, was noch dazugekommen ist.
Danke, lieber Hauke, das war schön.
Alles klar.
Gehen wir jetzt in die Kneipe?
Wir gehen jetzt in die Kneipe.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.